Detektor FM. Zurück zum Thema.
Heute ein sehr interessantes Panel zu morgen, nämlich es geht um Diversität auch wieder in der Buchbranche. Vor allem aber nicht nur Diversität im Sinne von literarischer Vielfalt, das natürlich auch, sondern auch im Sinne von politischer Initiative und Aktivität. Und wer es mitbekommen hat, gestern die große Demo in Berlin, unteilbar, 240.000 Menschen auf der Straße, grandioses Zeichen, auch gegen rechts. Ich glaube, irgendjemand hatte getwittert, 240.000 ist mehr als die ganze AfD Mitglieder hat in Deutschland. Und hier auf dem Panel gemeinsam mit mir, Volker Oppmann von Motorreads, drei spannende Gäste, die jeweils auch ihre Initiativen kurz vorstellen. Und ich würde euch einfach bitten, einmal reihum vielleicht kurz euch vorzustellen, zu sagen, was ihr genau macht, über eure Initiativen und dann darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich würde einfach jetzt einmal reihum gehen und mit Katja Böhne anfangen. Also Katja Böhne ist Leitung Marketing und Kommunikation bei der Frankfurter Buchmesse und hat auch eine sehr schöne Initiative gestartet. Bitte.
Also bei der Frankfurter Buchmesse gibt es ja jede Menge Initiativen zum Thema Diversity oder Vielfalt, und zwar nicht erst seit gestern, sondern tatsächlich seit einigen Jahrzehnten. Zum einen, diese Referenz würde ich noch gerne erwähnen, hat Peter Weithas schon in den 80er Jahren angefangen, Autoren aus Lateinamerika, aus Indien, auch aus Afrika, aus den Gefängnissen praktisch heraus zu befreien und auch hier auf der Frankfurter Buchmesse zu präsentieren, um einfach diese internationale Vielfalt schon sehr früh auch aufzuzeigen. Peter Weithas war im Übrigen der Buchmessedirektor 25 Jahre lang. So, dann haben wir unglaublich viele Initiativen, die so übers Jahr auch laufen, zum Beispiel Einladungsprogramme. Wir haben Fellowship-Programme, die sich über die Jahre hinweg immer fortgesetzt haben. Und was wir jetzt im letzten Jahr ganz neu gestartet haben, ist eine Kampagne, die heißt I'm on the same page und verknüpft unser Wirken, unsere Aktivitäten noch einmal mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ja dieses Jahr 70 Jahre geworden sind. Und wir hatten so das Gefühl, weil wir auch unsere 70. Buchmesse dieses Jahr abhalten, dass eigentlich die Sachen sehr gut zusammenpassen und wir gerne unsere Aktivitäten auch nochmal in einem größeren Kontext stellen wollten. So viel, um das mal in einem paar Fortschritt abzuarbeiten hier.
Super auf den Punkt gebracht. Ich würde wahrscheinlich 5 Stunden noch erzählen. Dann machen wir weiter mit Zoe Beck. Zoe, bist ja auch immer sehr, sehr vielen Rollen unterwegs. Du bist aber auch im Vorstand der Litprom und du hast auch gleichzeitig auch dafür noch eine weitere Initiative gestartet oder bist damit auch unterwegs mit Verlage gegen rechts. Deshalb gerne auch natürlich erfahren, um was es da jetzt direkt geht und was ihr da macht.
Genau, also auf dieser Buchmesse bin ich jetzt als Verlegerin, manchmal bin ich ja auch als Autorin da oder als beides. Genau, ich bin neuerdings im Vorstand der Litprom. Das ist ein Verein zur Förderung von Literaturen aus Lateinamerika, Afrika, der arabischen Welt und Asien. Das sind ja Literaturen, die nicht so sehr in Deutschland abgebildet werden, obwohl hier schon sehr viel übersetzt wird. Es geht darum, dass man diese Kulturen, diese Länder kennenlernt und die Autorinnen und Autoren auch hier nach Deutschland holen kann. Das wird auch mit Übersetzungsförderungen und so weiter unterstützt. Und irgendwie finde ich es dann relativ logisch, dass ich auch in einer Initiative wie Verlage gegen Rechts mit dabei bin und die mit initiiert habe, weil bei dem, was gerade in Deutschland passiert, muss natürlich irgendwo auch gewährleistet sein, dass diese Vielfalt an Literatur, diese Vielfalt an Abbildung von unterschiedlichen Kulturen und an internationalem Austausch, dass das auch weiterhin möglich ist. Und deshalb fand ich es eigentlich nur richtig, sich dann gegen diese, also gegen rechts ist jetzt natürlich extrem verkürzt, aber gegen diese rechtsextremen gesellschaftlichen Tendenzen dann auch deutlich zu positionieren.
Dann haben wir in der Runde noch Janis Bastagiers. Du bist auch Hans Dampf in allen Gassen, möchte ich mal sagen. Also wir eigentlich alle in mehreren Rollen unterwegs. Und du bist heute aber in einer für dich relativ neuen Funktion da, nämlich als Botschafter einer neuen Initiative, die sich Vielfalt durch Lesen nennt. Und insofern sind wir gespannt, um was es da genau geht.
Ja, das ist eine Initiative von Binoki Verlag, von Kai Wels und Selma Wels. Und die hatten mich angefragt, ob ich da gerne Botschafter sein möchte. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich gerne ein LSBTIQ-Buch vorstellen wollte, weil das auch zur Vielfalt gehört. Und das ist ja auch mein Beruf teilweise. Als Autor schreibe ich Coming-out-Bücher, Jugendromane. Und ich arbeite auch als Sozialarbeiter viel mit Schulen. Da haben wir auch diese Thematiken. Viel auch mit Diversität, also ich arbeite mit Jugendlichen zwischen 12 und 27 mit Migrations- oder Fluchthintergrund und mache kulturelle Projekte. Und da verzahnt sich dann so quasi mein Autorenberuf mit der Arbeit auch.
Super. Was ich ganz erstaunlich fand, und ich weiß nicht, ob es jetzt einfach eine geänderte Wahrnehmung ist, weil man sich selber mehr mit dem Thema beschäftigt, ob es tatsächlich so ist, aber ich meine, die Buchbranche war ja schon immer immens aktiv und natürlich auch im politischen Umfeld. Und es gibt unzählige Initiativen. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich jetzt insgesamt auch so der Wind auch so ein bisschen positiv gedreht hat, weil es geht eben nicht nur so selbstreferenziell um das Buch, das gute Buch oder halt die Vielfalt Literatur, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass die Branche insgesamt politischer geworden ist, aber eben nicht verbissen, sondern auch mit einem relativ großen Spaß dabei ist, weil wir jetzt tatsächlich ja aus dem Vollen schöpfen können. Also ist das jetzt nur meine Wahrnehmung, dass da jetzt gerade vieles passiert, oder teilt ihr diese Wahrnehmung?
Also ich denke, noch so vor einem Jahr oder vielleicht auch in dem Moment, wo die AfD dann tatsächlich in den Bundestag gewählt wurde, waren viele erstmal überrascht und ziemlich platt und haben eine Weile gebraucht, um dann wirklich zu sehen, was passiert jetzt und muss ich mich positionieren. Viele hatten da noch auch so die Hoffnung, ach komm, das tritt sich fest. Oder oft gehört habe ich den Satz, der sich leider keine Sekunde bewahrheitet hat, die entzaubern sich irgendwann noch selbst, bis jetzt ja nicht. Oder wenn die Leute erstmal wissen, wofür die wirklich stehen, werden sie nicht mehr wählen. Auch das bewahrheitet sich alles nicht. Und deshalb hat es jetzt tatsächlich so eine Weile gedauert. Und es war leider sowas wie Chemnitz jetzt auch wirklich notwendig. Also ich finde es schlimm, dass sowas überhaupt notwendig ist. Dass aber dann viele jetzt erstmal raus aus sich gekommen sind oder vom Sofa runtergekommen sind, um zu sagen, okay, jetzt muss das getan werden. Aber grundsätzlich denke ich, dass wir gerade in der Buchbranche, dass da ein sehr, sehr, sehr hoher, extrem hoher Anteil an Menschen ist, der eben für Diversität, für Vielfalt einsteht und für ein hohes Maß an Toleranz und auch weit geöffnete Arme für Dinge, die neu sind und Dinge, die spannend sind. Also das sind alles ja ganz neugierige Menschen, die auch die Künstlerinnen und Künstler sind ja eher nicht im rechtsextremen Umfeld zu finden. Das ist ja auch eher traditionell. Und ich denke, da hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, weil viele, viele, viele von uns davon ausgegangen sind, das kann doch jetzt alles nicht sein. Das ist doch selbstverständlich. Das müssen wir doch nicht extra nochmal sagen. Und jetzt hat man gemerkt, okay, man muss es sagen. Und wahrscheinlich ist es deshalb jetzt nochmal so auf den Punkt gekommen, abgesehen davon, dass sich diese rechtsextremen Tendenzen eben nicht totgelaufen haben.
Was Zoll sagt, stimmt für Deutschland in jedem Fall. Wir beobachten bei der Frankfurter Buchmesse schon tatsächlich seit längerer Zeit eigentlich die ganze Zeit über Menschenrechtsverletzungen, Meinungsfreiheitsverletzungen überall auf der Welt. Wir hatten vor 3 Jahren Salman Rushdie bei uns. In der Türkei werden seit Jahren auch die Journalisten eingesperrt. In Hongkong wurden Buchhändler eingebuchtet. Und also diese Themen sind die ganze Zeit virulent und für uns als Buchmesse auf so einem internationalen Aktionslevel in jedem Fall. Aber dass sich das Ganze jetzt hier verdichtet hat, würde ich genauso sagen, in den letzten 3 Jahren extrem, weil natürlich auch viele andere Länder in Europa jetzt rechtspopulistische Regierungen haben. Wir haben Trump auf der einen Seite, Putin und all die schönen Machthaber da ringsherum. Und natürlich, und jetzt merken wir tatsächlich, wie auch auf internationaler Ebene diese vielen Initiativen jetzt zusammenkommen. Und was uns natürlich sehr freut, weil wir uns sowieso immer schon so als ein Netzwerkverdichter verstanden haben und eine Plattform, dass diese Initiativen alle auch auf uns zukommen und wir so das Gefühl haben, wir können wirklich auch international aktiv werden. Jetzt so eine der jüngsten Ideen ist tatsächlich mal auch so eine internationale Menschenrechtsbibliothek zusammenzustellen. Wir haben mit der International Publishers Association gesprochen. Die UN ist dazu bereit. Und solche Initiativen, die tatsächlich so eine weltweite Durchschlagskraft haben, ist einfach toll. Zumal, und das ist ja jetzt einfach nochmal der besondere Dreh, dass die Buchbranche auf einmal tatsächlich international zusammensteht, da kriege ich schon sowas wie Gänsehaut, muss ich sagen.
Also, Janis, dann...
Ja, also jetzt aus Sicht von Vielfalt durch Lesen, das soll ja die bunteste und vielfältigste Liste Bücherliste werden. Und ich habe am Anfang, ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass auch ein paar Bücher aus anderen Ländern, so aus Litprom-Ländern quasi, vorgeschlagen wurden. Das war das, was ich sehr oft vermisst habe die letzten Jahre, so eine Konzentration immer auf den Westen, auf amerikanischen Buchmarkt, auf englischen Buchmarkt und auf den deutschen. Und dass aber die interessanten Sachen ja eigentlich aus den anderen Ländern kommen, aus diesen Fluchtländern zum Beispiel. Wenn Menschen Bücher aus diesen Gegenden lesen, haben sie auch nicht so viel Angst davor vielleicht, weil sie dann mehr wissen, was da passiert. Und da, das wurde so ein bisschen außen vor gelassen, glaube ich, jahrelang. Und ich hoffe, das wird noch ein bisschen mehr gepusht. Also jetzt mit neuem Vorstand der Litprom und so, dass es nochmal mehr in die Aufmerksamkeit rückt, dass vielleicht auch Randthemen so ein bisschen mehr in den Mainstream reinkommen. Das sehe ich in letzter Zeit auch, gerade durch Indie-Verlage. Also es ist schon auch eine positive Art. Und ich glaube, man sagt ja mal, der Büchermarkt stirbt, aber ich glaube, dass er einfach, der wird sich verändern. Ich glaube, es wird, der wird noch politischer werden, ist so mein Gefühl, und nochmal so auf bestimmte Themen fokussierter und vielleicht, ja, da kannst du
also,
ja stimmen.
Der Büchermarkt stirbt überhaupt nicht.
Ich glaube es auch nicht. Das wird ja immer gesagt,
meine ich. Ich glaube, das war so ein bisschen so eine Aufregerkiste zum Beginn hier. Wir sehen was ganz anderes. Und neben diesem Bildungsaspekt, den du jetzt gerade nennst, was mir halt aufgefallen ist, dieses enorme Selbstbewusstsein dieser ganzen Literatur weltweit. Das ist nicht so, bitte beachtet doch mal, dass es wir hier total schwer haben, sondern ich lese Bücher und ich lese Literatur, Sachbücher überall aus der Welt, die sehr aufrecht daherkommt und sagt, so ist es und so ist Vielfalt. Und was ich auch total interessant finde, ist dieses Spannungsfeld Zugehörigkeit einerseits und Vielfalt andererseits. Wie kriegt man das zusammen? Diese Diskussion ist für mich eigentlich eine der interessantesten überhaupt. Und ehrlich gesagt, bei mir kommt nur gute Laune auf.
Ich muss sagen, was du gerade gesagt hast, das ist eine Beobachtung, die ich 100% teilen kann. Wenn man so vergleicht, also auch dieses Jahr auf der Buchmesse führen wir tatsächlich politische Diskurse. Die letzten Jahre waren wir doch, glaube ich, als Branche, wenn ich es mal überspitzt sagen darf, sehr selbstreferenziell und jammerig unterwegs und uns geht es so
in
schlecht.
In Deutschland,
in Deutschland und, wir müssen beschützt werden und so weiter. Und das, was du dann gesagt hast, das ist in der Tat auch der Eindruck, den ich habe. Es ist plötzlich ein neues Selbstbewusstsein da. Wir wissen wieder, wofür wir da sind, wo unsere Stärken sind und die können wir tatsächlich auch spielen. Und was du vorhin sagtest auch mit, dass der Fokus jetzt auch so ein bisschen weggeht, dieser USA-Bestseller und sonst was Orientierung und was du, Janis, meintest, auch mit, dass jetzt auch andere Hintergründe plötzlich dadurch sichtbar werden. Und ich finde, es ist ja nicht nur das, es geht ja nicht nur um die Probleme wie Migrationsgeschichten oder Fluchtgeschichten etc. pp., die natürlich auch thematisiert werden, aber was ich total spannend fand, auch durch Litprom zum Beispiel, afrikanische Literatur zu entdecken, die unheimlich stark ist, also Science-Fiction-Literatur aus Nigeria.
Ja, ja.
Und da habe ich habe als Germanist dann ein total schlechtes Namensgedächtnis und ich weiß den
ins Mikro. Okorafor.
Genau.
Nee, die Okorafor,
ja. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich war geflasht. Ich dachte mir, was ist denn das für ein geiles literarisches Zauberstück? Der Hammer, da will ich mehr von lesen. Und ich meine, und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, wie natürlich die politischen Themen anzugehen, also zu zeigen, hier, da geht's nicht, die hat jetzt nicht Leid erfahren oder da müssen wir Mitleid haben oder politisch, sondern da gibt's also ein immens kreatives Potenzial, das im Westen noch völlig unerschöpft ist und das gilt es jetzt zu entdecken. Und auch darüber, glaube ich, da über diese Emotionen und über diese Literatur kann man, glaube ich, noch viel mehr Brücken schlagen, als jetzt, ich sag mal, über Betroffenheitslyrik.
Also ich muss sagen, dass mich diese Messe hier, Frankfurter Buchmesse 2018, in vielerlei Hinsicht unheimlich glücklich gemacht hat, abgesehen von diesem wunderbaren chinesischen Essen vorgestern. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, Think Ursula zum Beispiel. So eine unglaublich tolle Sache, dass so etwas gemacht wird, dass so etwas möglich ist, wo nur über Science-Fiction-Literatur gesprochen wird. Und zwar nicht in dieser, naja, das ist irgendwas mit Raumschiffen, Schmuddelecke, sondern da rausholen und zeigen, was Science-Fiction-Literatur wirklich ist und kann und tut. Oder dass letztens ein Panel war am Mittwoch, da waren von drei Autoren zwei Queere dabei und es war noch nicht mal Thema, sondern es war völlig selbstverständlich, dass das einfach so ist und man spricht so über die Länder und die internationalen Erfahrungen. Dann, was auch immer deutlicher wird, dieses Weg von Nationalliteraturen, weil eben gerade viele Autorinnen und Autoren aus dem, nennen wir es mal, aus dem globalen Süden, dass die Lebensläufe haben, die eben nicht mehr nur auf eine Nation zu beschränken sind. Die wachsen in Kenia auf, die studieren in Frankreich, die sind dann noch ein paar Jahre in den USA. Die verbinden den sogenannten westlichen Blick mit ihrem Heimatland, mit den Kulturen ihrer Heimatländer, ihrer Heimat, auch Literaturen und machen daraus etwas, ja, was man im besten Sinne Weltliteratur dann auch nennen kann, eben nicht im folkloristischen Sinne. Und das sind solche Sachen, bei denen ich dann das Gefühl habe, da tut sich so viel, da wächst die Welt irgendwo zusammen, da wird sie bunter und vielfältiger und diverser und vor allen Dingen auch weg von diesen gemainstreamten, auf Erfolg geschriebenen Bestseller. Genau, Punkt. Hier kommt ja ein Punkt hin.
Genau, das wollte ich auch ergänzen. Also mir kommen die Bücher sehr viel mutiger und kreativer oft vor. Also gar nicht auf ein Publikum hingeschrieben, sondern einfach die Fantasie so ein bisschen laufen lassen. Das fällt mir auf bei dieser Literatur tatsächlich.
Ja, laut auch. Also ja, ich weiß, für mich war jetzt auch so eine, die zwei Entdeckungen dieser Buchmesse waren jetzt Max Czollek mit seiner Polemik Desintegriert euch. Und gestern bin ich bei Oliver Polak in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach eine Intensität, eine literarische Intensität in diesen Texten einerseits finde und auf der anderen Seite auch, wie gesagt, ich benutze einfach das Wort aufrecht, weil mir gerade nichts anderes einfällt, aber dieses ich stelle mich hin und hier bin ich und diese Geschichte habe ich zu erzählen und ihr hört zu. Und diese Haltung gefällt mir so wahnsinnig gut. Und ich glaube, das ist definitiv was anderes als den lauwarm gespülten Literaturkanon, den wir noch vor acht Jahren hatten.
Ja, diese Befindlichkeitsliteratur, wie man sie nennen kann.
Definitiv. Also auch Max Czollek war hier gestern auch auf einem anderen Detektor-Panel. Und die Leute sind stehen geblieben und also nicht wie sonst, so man kommt so hin und läuft weiter, sondern es fing so ein bisschen an, sie sind stehen geblieben und es war super, also da springt auch richtig der Funke über, also da bekommt man auch Lust auf mehr und es ist vor allem ein völlig unverkrampfter Umgang, also es ist wirklich auf Augenhöhe ein freundliches, wirklich schönes Miteinander. Ich würde mal versuchen, aber nochmal so ein bisschen anderen Schwenk zu bringen, auch so wieder ein bisschen auch so zurück zur Tradition, um es mit heute zu vergleichen. Du meintest, Katja, gerade auch dieser Aufbau der dieser internationalen Bibliothek, die du gerade beschrieben hast. Und auch der Börsenverein wie auch die Buchmesse sind ja seit jeher sehr um, ich sag mal, Völkerverständigung, Diversität und so weiter bemüht. Parallel findet jetzt ja auch die Friedenspreisverleihung in der Paulskirche statt. Und ich habe damals zum Beispiel meine Magisterarbeit über Max Tau geschrieben. Das war damals der allererste Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Und er hatte damals eben massiv auch zu einer Aussöhnung mit Deutschland beigetragen. Also in den späten 40ern und vor allem in den 50er Jahren hat er eine eigene Friedensbibliothek gestartet. Und auch da sind gerade die Buchmesse und auch der Börsenverein des deutschen Buchhandels seit jeher ja sehr aktiv, zum Beispiel über Aktionen wie den Friedenspreis oder auch die Gastländer. Es gab ganz viele tolle auch Initiativen und Kooperationen jetzt mit georgischen Verlagen auf der Messe. Worauf ich jetzt aber raus will, und entschuldige, dass ich jetzt so weit ausgeholt habe.
Ich höre zu.
Aber all diese Sachen, hatte ich zumindest den Eindruck, waren in der Vergangenheit doch auch sehr, ich würde sagen, branchenintern. Natürlich, gerade durch die Übertragung im Fernsehen, durch den Friedenspreis, hat man auch eine gewisse Öffentlichkeit gehabt. Aber dennoch war man irgendwie sehr unter sich. Und ich glaube, gerade jetzt in den letzten Jahren auch durch die neuen Medien und auch die Aktionen, die ihr jetzt über die Buchmesse macht, bekommt das plötzlich nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit. Also es hat eben nicht mehr diesen verstaubten, zeremonialen Charakter eben eines Friedenspreises, den ich aber sehr schätze. Und ich bin eigentlich traurig, dass ich heute nicht in der Paulskirche sein darf, sondern hier sein muss, um das Panel zu übernehmen. Aber ich freue mich natürlich, dass ihr da seid. Und mit euch ist es auch sehr schön. Aber also kein Witz, ich meine, ich bin ja nur ein Mann. Und immer wenn ich in der Paulskirche bin, also ich habe Tränen in den Augen, selbst wenn ich daran denke. Also es ist toll, aber es ist dennoch irgendwas, was irgendwie unter sich bleibt. Und ich denke gerade im Netz und durch diese ganzen Kampagnen, die auch alles mit Hashtag, es bekommt plötzlich nochmal eine ganz andere Lebendigkeit und Öffentlichkeit, sodass auch die Buchbranche jetzt wieder in der normalen Bevölkerung irgendwo sichtbar wird.
Ja, ja. Also ich meine, ich glaube, die Buchmesse hatte früher diesen sehr politischen Charakter in jedem Fall, wenn man nur an die Bilder aus den 68er Jahren, die Ende 80er und so weiter denkt. Ich habe so das Gefühl, aber ich müsste ich nochmal wissenschaftlich oder empirisch nachprüfen. Vor 10 Jahren fing die Digitalisierung an und die Wirtschaftskrise, und das hat die Buchbranche extrem erstmal getroffen. Das heißt, da war erstmal wirklich Überleben angesagt, Strukturen anpassen, Technologien anpassen und so weiter. Und in dieser Zeit war die Aufmerksamkeit fürs Politische ein bisschen runtergedimmt, muss ich sagen. Ansonsten glaube ich, klar, Social Media in jedem Fall hat extrem dazu beigetragen, dass da wieder ein bisschen junger Schwung auch dahinter kommt und dass auch junge Initiativen sich wieder an die Buchmesse wenden. Ich glaube, wie gesagt, es war mal so eine kurze Atempause, die eher wirtschaftlich bedingt war. Aber ansonsten hat sich die Buchmesse, glaube ich, immer schon als Plattform auch verstanden und versucht, genau diese neuen, jungen Entwicklungen aufzunehmen. Und ich meine, ja, da ist jetzt irre viel los und wir sind total froh darüber, dass es genauso auch.
Ich meine, schau mal, der PEN als internationale Vereinigung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist ja von Anfang an politisch und mischt sich in politische Belange ein. Umgekehrt, Amnesty International arbeitet immer auch schon mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern auf der Welt zusammen. Also das ist für mich dann auch, jetzt sehe ich fast wieder unteilbar, nein, untrennbar. Schreiben ist politisch. Du hast einen Weltentwurf, deshalb, um jetzt nochmal auf die, weil ich so begeistert davon bin, auf diese Science Fiction zurückzukommen. Das ist ja, da zeigt sich, glaube ich, am besten, wie sehr Literatur einfach auch Weltentwurf ist. Und selbst das vermeintlich unpolitischste Buch, weil irgendwie spielt irgendwo auf dem Land, in einem Dorf, ist noch eine Liebesgeschichte dazu und es ist alles total harmlos. Also selbst da werden ja Weltbilder, Zukunftsvorstellungen, Vergangenheitswahrnehmungen und so weiter, die schließen ja damit ein, auch wie Figuren gezeichnet werden. Alles, was wir schreiben, entwirft Welten, ist dadurch politisch. Und deshalb kann man, glaube ich, die Buchbranche gar nicht von der Politik trennen. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich immer auch als Kommentatoren dessen, was in ihrer Zeit passiert, auch gesehen. Das finde ich ganz wichtig.
Das ist völlig unbenommen. Also, was ich aber auch meine, ist, all das, was du beschreibst.
Ich will dir nicht widersprechen, Fußnötchen. Nein, ich mache nur kleine Fußnoten.
Nein, ich versuche gerade eher auch so in der Diskussion den Bogen zu kriegen, als ungeübter Moderator.
Für die letzten 10 Jahre hast du natürlich recht. Also, ich kenne jetzt die Buchbranche in den letzten knapp über 10 Jahren, aber halt, wie Katja das gesagt hat, plötzlich kam das mit der Digitalisierung, man musste sich erstmal zusammenrappeln und dann hatten alle kein Geld mehr und man musste erstmal gucken, aber tatsächlich so aus Gejammer und Befindlichkeit ist Kampf geworden, Kampf mit Haltung und Selbstbewusstsein.
Also ich muss sagen, jetzt fängt mir auch die Branche an wieder Spaß zu machen, tatsächlich, wo ich gerade raus wollte und ich meine, du hast mit allem, was du sagst, komplett recht. Es setzt aber voraus, natürlich, du hast immer recht, Zoe. Aber es setzt aber voraus, dass die Leute natürlich das Zeug auch tatsächlich lesen. Und zumindest, ich meine, ich kenne jetzt die Buchbranche auch so seit knapp, muss man überlegen, ach du Scheiße, auch schon 20 Jahre. Es war zwischendurch doch sehr stark eher von Verkaufen geprägt. Also eher Bücher verkaufen, denn Bücher zu lesen. Und
aber Entschuldigung, darum geht's.
Ich weiß.
Das Zeug muss relevant sein, dann wird's gekauft.
Genau, aber wenn du dir die Buchmarktstudie anguckst, zum Beispiel auch dieser ominöse Leser- und Käuferschwund, es trifft ja vor allem gerade so diese Gruppe zwischen 20 und 40, die da massiv...
Muss ich massiv widersprechen. Ich habe genau diese Zielgruppe zu Hause, die lesen wie wild. Die lesen einfach nicht mehr bei den traditionellen Verlagen. Und um noch einmal kurz auch was zu dieser Buchmesse zu sagen... Was ich dieses Jahr, das Bild, das die Buchmesse für mich dieses Jahr prägt, ist so, da sind ein paar dicke Bäume gefällt worden vielleicht, also vor allem dieses, und jetzt wächst unglaublich viel frisches, junges Grün hinterher und da müssen wir hingucken. So, und ich meine, Kinder sind Teenies, die lesen ohne Ende, beziehungsweise Inhalte. Das ist halt aber nicht mehr zwingend zwischen zwei Buchdeckeln und auf Papier.
Nee, aber ich glaube natürlich, dass deine, aber auch meine Kinder natürlich den riesen Vorteil haben, dass sie in Bücherhaushalten aufwachsen und damit quasi sozialisiert werden. Und was ich aber schon auch merke, das ist eine persönliche Wahrnehmung, während auch ich selber im eigenen Verlag, also lange Zeit natürlich versucht habe, hauptsächlich Bücher zu verkaufen. Es geht jetzt weniger ums Verkaufen, es geht wieder mehr um die Inhalte. Und gerade in Social Media, also wir sprechen wieder inhaltlich. Also es geht tatsächlich ums Lesen und es geht um das, was steht. Und das finde ich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr erfrischend, dass wir wirklich eine inhaltliche Diskussion führen und die Leute das Zeug auch wieder tatsächlich lesen und nicht mehr im Regal stehen haben.
Es gibt noch genug Verlage, denen geht es ausschließlich ums Verkaufen und weniger um die Haltung oder um den Inhalt, aber ich will jetzt keine Namen nennen.
Also wir hatten ja auch als Moderationskette, Entschuldigung, Janis.
ich wollte zwei Punkte sagen. Also der erste Punkt zum Leserschwund. Also meine Klientel liest nicht. Also meine Klientel liest im Internet. Also klar lesen, also ich glaube, alle Jugendlichen lesen mehr als früher, prinzipiell, aber halt nicht unbedingt Bücher. Und die lesen halt eher im Internet Dinge, die sie interessieren. Und lesen vielleicht sogar mehr als früher, auch die Migrantenjugendlichen. Aber halt nicht Bücher. Das ist so mein Eindruck. Die sind dann eher erstaunt, wenn jemand ein Buch in der Hand hat, so, oh, du willst lesen. Warum? So gehen deine Geräte nicht oder so, ne? und der andere Punkt ist mit Haltung. Ich glaube, es gibt eine größere Aufmerksamkeit für Autorinnen und Autoren auf der CDE-Klasse, sag ich mal, die nicht so viele Bücher verkaufen, durch Social Media. Und dadurch können sie auch Haltung generieren, also sie können Haltung zeigen und die wird wichtiger. Ob man dann unbedingt die Bücher immer liest von diesen Autorinnen und Autoren, das ist die andere Sache. Ja. Aber ich glaube, man ist schon ein bisschen aufgefordert, Haltung zu zeigen in Social Media.
Was mich dieses Jahr auch nochmal im Frühjahr extrem überrascht, positiv überrascht hat, ist diese ganze Fantasy- und Science-Fiction-Szene, auch die ich jetzt gerade mal hier in Deutschland kennengelernt habe. Das sind blutjunge Autorinnen und Autoren, die viel self-publishen, viel elektronisch, aber auch auf Papier. Und diese Community lebt. Davon kriegt das Feuilleton nichts mit, davon kriegt das klassische Verlagswesen nicht mit. Die lesen. Und da ist auch explizit viel gay und lesbische Literatur, weil sie sagen, das kriege ich im klassischen Buchmarkt sowieso nirgendwo angeboten. Und im Grunde schreiben die sich die Literatur, wie sie sie gerne lesen würden. Und das aber in einem Ausmaß, wie ich, also mir standen wirklich die Tränen in den Augen. Und ich glaube... Ob das jetzt zukünftig zwingend Bücher auf 250 Seiten sein müssen oder ob das kleine Schnipsel sind, die dann in einer Fanfiction-Community weiterentwickelt werden, das gucken wir uns jetzt an. Aber ich bin total zuversichtlich.
Und da ist er ja, der Leserschwund. Weil das, also der in Anführungszeichen Leserschwund.
Käuferschwund.
Eben, das ist nämlich der große Unterschied. Es ist nämlich kein Leserschwund in dem Sinne, sondern das sind nämlich Zahlen von lesenden Menschen, die nicht erfasst werden können, weil sie eben nicht ganz normal in die Buchhandlung um die Ecke gehen und oder online oder so. Also weder das Self-Publishing wird mitgezählt, noch halt eben so die Sachen, die in diesen Communities entstehen.
Ja, also ich sehe das auch. Es gibt so verschiedene Foren, wo man Kurzgeschichten runterladen, also downloaden kann, uploaden kann. Und die sind sehr aktiv, also gerade auch in diesem Gay-Romance-Bereich. Das sind ganz viele Autorinnen. Also ich fand es am Anfang merkwürdig, dass es Autorinnen sind und nicht Autoren.
Heteras, ne?
Auch Heteras, genau.
Also was ich so gesehen habe, in erster Linie, also ich kenne in erster Linie Heteras, die Gay-Romance schreiben.
Und auch Frauen, die es lesen.
Ja, also die schreiben doch eigentlich nicht für schwule Männer.
Genau, die schreiben nicht für schwule Männer, die schreiben für Frauen.
Aber siehst du, da ist hier die Vielfalt, über die wir sprechen wollten. Und diese ganzen Schubladen, die wir irgendwann mal gezimmert haben, die müssen wir jetzt wieder abmontieren und.
Und die sind halt in Foren aktiv und die reden sehr viel miteinander.
Da auch Geld verdient. Und das ist halt nochmal der Punkt. Genau. Es ist nicht so, die machen das nach Feierabend und müssen ansonsten, keine Ahnung, Kassiererjob machen. Die leben tatsächlich davon. Und und das wächst. Und es wird wahrscheinlich in 10 Jahren, werden wir auch da schon wieder sagen, jetzt müsste mal wieder was Neues kommen.
Genau, das sind die unbekanntesten Bestsellerinnen. Ne? Das ist so. Genau.
Aber das Interessante ist, aber auch da trifft sich ja dann auch wieder das Politische, weil so sowohl für das Politische als auch für das Kommerzielle, also um damit auch zum Beispiel als eine solche junge Autorin oder junger Autor tatsächlich sich zu vermarkten, zählt ja vor allem eines, und das ist Authentizität. Also nicht vorgeben, etwas zu sein, was man nicht ist, sondern ich bin dann tatsächlich aktiver Teil dieser Community. Also ist dann auch wirklich zu leben, also nicht nur eine Rolle zu spielen in diesem Betrieb, sondern wirklich dazu zu stehen, ob das jetzt politisch ist oder ob das halt Teil so einer entsprechenden Community ist.
Also durch diese Foren und was es so an Social Media gibt, passiert jetzt sowas, dass eine Autorin 10 Beta-Leserinnen hat, die sich halt wichtig fühlen, die dann sagen, ich lese das Buch zuerst. Und auch da, also da so einen Spaß halt auch entwickeln. Das ist schon auch was Schönes natürlich. Das wünscht sich natürlich ein Autor, 10 richtige Fans zu haben, die sagen, ich will es unbedingt als Erste lesen. Das ist schon auch eine schöne Sache, denke ich.
Und gerade aus deiner Erfahrung, Janis, und was sind eigentlich so dann, weil auch wie Zoe zu Recht gesagt hat, also all diese Zahlen fehlen uns ja, weil sie über unser klassisches Instrumentarium eben nicht abgebildet werden, was sich vor allem halt über Verkaufszahlen aus dem klassischen Buchhandel speist. Das heißt, welche sind denn diese Plattformen, auf denen sich diese Communities dann tatsächlich rumtreiben und wo man die findet und wo sie sich organisieren?
Also ich bin da nicht so aktiv, deswegen kenne ich mich nicht so aus. Aber Fanfiction.de funktioniert auch noch.
70 Millionen aktive Leute da. Und dann gibt es halt viele kleine Blogs und Plattformen, gerade Science-Fiction-Bereich. Ja.
Aber sind es tatsächlich die Blogs oder sind es dann eher solche Plattformen, die dann Interessen bündeln?
Beides.
Es passiert je nach Alter viel auf Instagram oder Facebook oder, also das ist, kommt ja, immer auf die Alter.
Instagram ist unglaublich lustig, ne, dass ausgerechnet Instagram so Literatur. Ja. Also ich erlebe meine Tochter, die nachts irgendwie an so Instagram-Live-Chats hängt, wo darüber abgestimmt wird, wie die nächste Fanfiction weitergehen soll. Wo ich mich natürlich wundere, aber das ist ihr Leben und wenn sie da nicht dabei ist, dann hat sie wichtige Entwicklungen verpasst. Und ich meine, ich stelle mir das immer so vor, mein großer Traum ist ja mal, dass so Lesungen auch so wie so italienische Opern stattfinden, wo alle schreien und so reinrufen und wo dann auch mal Eier geworfen werden und so. Und dieses Leben von Literatur und Lesen und Diskutieren, und dann entwickelt sich in eine Richtung, die man am Anfang gar nicht beabsichtigt hatte und so. So stelle ich mir das jetzt gerade vor und wer weiß, vielleicht geht es ja auch wieder dahin.
Zoe, du hattest gerade so gezuckt. Wolltest du was sagen oder war das?
Ich möchte nicht bei einer Lesung mit Eiern beworfen werden. Das ist alles.
Nein, Schokoeiern. Die Schokoeier fliegen hier zu.
Und Plüschmärchen.
Und der Janis isst jetzt gerade alle Colaflaschen hier aus der.
Ja, ich liebe Colaflaschen. Aber mir ist tatsächlich passiert jetzt bei einer Lesung, dass ich abgelöst wurde vom Publikum mit dem Lesen. Die haben gesagt, da kann ich mehr lesen. Ich musste dauernd lachen. Das Publikum hat gelacht die ganze Zeit und hat mich rausgebracht. Ja. Und irgendwann mal haben sie gesagt, wir haben jetzt Mitleid, wir kommen jetzt auf die Bühne. Und dann haben mich 3 Leute abgelöst und haben meinen Text weitergelesen.
Super geil.
So
das
viel
fand
zum
ich schön.
Thema. So viel zum Thema, genau.
Wir haben noch ein paar Minuten. Wollen wir die noch nutzen? 5 Minuten machen wir noch. Okay, also weil also auch eine unserer Moderationsvorgaben auch so ein bisschen das Thema Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich glaube natürlich, dass so Plattformen wie Wattpad einer ganz anderen Logik folgen, als jetzt, wenn man so die bekannten Beispiele wie Facebook oder Twitter nimmt. Weil so aus meiner Warte wiederum das große Problem so bei den, ich sag mal, kommerziellen Plattformen ist ja in der Tat, ich kann mir Aufmerksamkeit einfach kaufen über das größere Budget. Das aber spricht, also steht ja dem diametral entgegen, wie diese Communities zum Beispiel auf Wattpad funktionieren, weil da ist es ja tatsächlich die Authentizität, die zählt und tatsächlich dieses demokratische Miteinander, wo jeder, der eine gute Idee hat, sich tatsächlich eine Followerschaft aufbauen kann. Und ich weiß nicht, so in eurem Social-Media-Alltag, und ich meine, ich denke mal, wir nutzen ja eher so auch die klassischen sozialen Medien, habt ihr das Gefühl, dass es leichter geworden ist oder eher schwerer, gerade wenn man sich halt in dieser Aufmerksamkeitsökonomie mit seiner eigenen Authentizität im Wettbewerb mit den Medienbudgets von irgendwelchen großen Häusern, politischen Organisationen oder sonstigen befindet?
Ach, die ändern ja da ständig ihre Algorithmen, wer dann was zu sehen bekommt. Und damit man dann möglichst dafür zahlt, wieder bei den Leuten in ihrer Timeline aufzutauchen. Also ich finde es, egal wo, wahnsinnig schwer. Und ich vermute, ich orakle jetzt mal, dass es sich auch bei Wattpad irgendwann ändern wird, weil alle Sachen, die mal so wunderbar demokratisch angefangen haben, da gab es dann irgendwann so eine Zuspitzung auf bestimmte Sachen, wo dann auch wirklich alle hingerannt sind. Und damit die anderen dann wieder sichtbarer werden konnten, hat man was angeboten, damit die dann dafür zahlen können, sichtbarer zu werden. Also wo Geld zu machen ist, lässt sich ja dann auch immer Geld machen. Und jetzt, ich kann jetzt tatsächlich auch, oder möchte auch tatsächlich nur für den klassischen Verlag, weil ich klassische Verlagsautorin bin und einen klassischen Verlag habe, sprechen. Da läuft nach wie vor sehr, sehr viel natürlich über den Buchhandel, also dass man eine Sichtbarkeit im Buchhandel hat. Die Sichtbarkeit in der Presse, also was die bringt, hat sich extrem verändert in den letzten paar Jahren. Da, wo man drauf gehofft hat, dass das so in diese Literaturblogs abwandert, ist insofern auch extrem schwierig geworden, weil es viel zu viele gibt. Es gibt viel zu viele Blogs und man da jetzt auch nicht weiß, also wer wird denn jetzt so wirklich gelesen? Da sind dann offenbar auch jetzt mittlerweile Finanzierungsmodelle. Also es ist nach wie vor, also wie schon, ich glaube, irgendwo in der Werbung heißt es ja, ich gebe 100 von meinem 100%igen Werbebudget, 50% funktionieren, 50% nicht. Ich wünschte, ich wüsste, um welche 50% es geht. Und das teilt sich jetzt halt eben auch immer weiter auf. Also man weiß letztlich nicht, warum jetzt was, wie sich gut verkauft hat, ob es die Werbung war, ob es Mundpropaganda war oder so. Ich finde es wahnsinnig schwierig.
Also was wir feststellen, und wir haben die Buchmesse tatsächlich auch so intern umstrukturiert, ist einfach, dass Community-Ansprache am besten funktioniert. Wir haben früher, also um jetzt mal für Buchmesse-Marketing allgemein zu sprechen, haben wir immer die ganze Welt mit den gleichen Inhalten begossen und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt gibt es bei uns auch Experten für Kinderbuch, für Designbuch, für Wissenschaft, Bildung und so weiter. Und siehe da, auf einmal funktioniert dieses Lagerfeuer aufbauen, das wir ja hier brauchen. Also diese vielen verschiedenen Lagerfeuer, das funktioniert sehr viel besser. Das würde ich jetzt für mich behaupten, ist tatsächlich so ein Erfolgsrezept. Ich merke auch dort, ich bin ja persönlich viel in der Science-Fiction unterwegs und dort ist die Community sehr stark, weil im Buchhandel findet man in Deutschland Science-Fiction nur sehr selten. Und da, also klar hat es was mit Authentizität in jedem Fall zu tun. Und ich glaube, man muss die Leute tatsächlich dort erwischen, wo sie ihr Interesse haben. Und das heißt dann, dass man schon noch mal genau darüber nachdenken muss, wo erreiche ich sie mit welchen Botschaften. Aber
dadurch, dass du ja auch eine offizielle Funktion ja bei der Buchmesse hast und auch angesprochen hast, dass wir zum einen über unsere klassischen Instrumentarien manche Bereiche gar nicht erfassen oder es eben Communities wie Wattpad und so weiter gibt, gibt es eurerseits tatsächlich auch konkrete Überlegungen zu sagen, wie können wir eigentlich auf solchen Communities auch eine Plattform auf der Messe bieten, um sozusagen den klassischen Teil der Branche und diese Initiativen irgendwie sichtbar zu machen und zu verbinden?
Ja, also das Zauberwort bei uns lautet Themeninseln, dass wir tatsächlich versuchen, in diesen großen Präsentationen auch so Schwerpunkte zu schaffen, einerseits. Und was wir halt noch tun, ist, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, wie mit Zoe oder mit anderen Multiplikatoren, die tatsächlich für auch unterjährig, zum Beispiel im Cosplay-Bereich oder so, unterjährig da einfach sehr stark in der Community sind, denen versuchen wir dann eine Plattform zu geben. Und bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hoffe, das wird weiterhin auch so sein.
Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, weil also jetzt, wenn man eine Plattform wie WordPad nimmt. Janis?
Bitte?
Nein. Ja. Also auf der einen Seite, klar, bündelt solche Plattformen natürlich aber auch ganz, ganz viele Kleinst-Communities. Also das heißt, es wird natürlich schwer sein, also
ja. Dann gemeinsam. Ja, aber der Punkt ist einfach, die Vorstellung, hier alles beherrschen, kontrollieren und wissen zu können, die habe ich in der ersten Arbeitswoche hier aufgegeben. Und am Ende geht es darum, dass man den Leuten so ein bisschen die Sehnsucht einimpft. Und was ich jetzt dieses Jahr gehört habe, was im Bahnhofsviertel, außerhalb des Bahnhofsviertels, für Veranstaltungen stattfinden, wo sich irgendwelche Leute getroffen haben, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Das ist genau das, was wir herstellen wollen. Wir wollen wichtige Impulse setzen, wir wollen versuchen, wichtige Leute heranzukriegen. Und im Grunde, das ist dann extrem kleinteilig in dieser Oktoberwoche.
Ja. Das ist in der Tat, finde ich, jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort, finde ich. Es darf gleich jeder noch ein eigenes Schlusswort sagen. Aber das ist ein Aspekt, den wir bislang mit der ganzen, mit dem Blick auf die Plattform natürlich vergessen haben. Aber was du dann gesagt hast, Katja, dass die Buchmesse natürlich auch in die Stadt ausstrahlt und dass diese ganze Stadt auch von dieser Messe lebt abends mit diesen Veranstaltungen. Aber jetzt kommen wir zum Ende. Insofern, was würdet ihr euch weiter wünschen? Wie geht es mit euren Initiativen weiter? Und Janis, magst du anfangen?
Ganz überraschend jetzt. was würde ich mir wünschen? Natürlich wünscht man sich mehr Vielfalt, aber da kämpfen wir ja alle drum. Wir wünschen uns immer irgendein Zaubermittel, wie wir mehr Aufmerksamkeit bekommen können. Also mir geht es auch so, aber ich habe mich jetzt auch frei davon gemacht. Ich poste auf Facebook und Instagram, was ich halt Bock habe. Ne? Und streue und versuche eine positive Message rüberzubringen. Ich habe keine Lust, dauernd schlimme Artikel zu posten. Das machen andere Leute, da kann ich mitdiskutieren. Ich versuche immer so eine positive Message rüberzubringen und Vielfalt und einfach das, wofür ich stehe. Und mehr kann man eigentlich nicht machen.
Ich lese jeden deiner Posts mit großer Freude.
Danke.
Zoe?
Ich wünsche mir, dass es weiterhin so bunt bleibt und noch bunter wird.
Auch ich bin da relativ zuversichtlich. Ich meine, alleine, was in den letzten Monaten hier alles gesprießt ist, und das, glaube ich, wird es dann spannend sein, in einem Jahr zu gucken, was sich an weiteren Initiativen ergeben hat, welche Themeninseln es auf der Frankfurter Buchmesse neu zu entdecken gibt. Insofern beschließen wir den Podcast hier bei Detektor FM nachzuhören, wie immer im Netz, auch unter dem Hashtag N99. Und vielen Dank von der Frankfurter Buchmesse, vielen Dank an die wunderbaren Gäste, Janis, Zoe und Katja, und noch viel Spaß.
Danke dir, Volker.
Vielen Dank. Danke. An dich. Ciao, ciao.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.